Hallo, lieber Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in dieser Folge werfen wir einen Blick auf die neueste Erweiterung, nämlich die Ermittlererweiterung von Die scharlachroten Schlüssel. Die komplette Erweiterung werden wir uns im Laufe von mehreren Episoden anschauen, aber den Beginn machen heute die Ermittler an sich, die in diesem neuen Ermittler-Set drin sind und ihre spezifischen Karten natürlich. Ja, bevor es losgeht, noch ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Da gibt es noch eine kleine, weniger gute Nachricht. Leider habe ich nicht rechtzeitig einen Raum für die Arkham Knights 2022 gefunden und somit den Anmeldeschluss verpasst. Ich habe dann noch etwas rumorganisiert, ob ich nicht noch einen Raum kriege, wo man dann eine inoffizielle Arkham Knights 2022 machen könnte. Aber ja, im Wesentlichen, das kostet Geld und es gab noch keine Rückmeldung, ob jemand gerne würde mitmachen wollen in ja, dem Kreis, mit dem wir ständig spielen. Ja, da braucht man jetzt keinen Raum mieten, da können wir auch so eine Arkham Knights mal veranstalten. Und irgendwie hat alles nicht zusammengepasst und irgendwann habe ich da mal einen Schlussstrich gezogen. Dieses Jahr gibt es dann leider keine Aktenzeichen Arkham Knights, ja, sondern ich würde sagen, nächstes Jahr, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, auch zum Organisieren, dass man vielleicht mal abklopft auf Facebook und wo auch immer, hier über diesen Podcast, ob Leute mitmachen würden, und wenn dann klar ist, okay, es finden sich 4-5 Leute, dann kann man auch einen Raum buchen, der was kostet, ist dann schon okay, und dann ja, kann die Arkham Knights 2023 hier in Stuttgart stattfinden. Das mache ich dann gerne. Aber diesmal hat es irgendwie alles nicht zusammengepasst. Und als dann der Anmeldeschluss vorbei war, da war es dann so halb gelaufen. Ja. Also, aber auf jeden Fall nochmal der Aufruf, falls ihr gerne bei sowas dabei sein wärt, hier im Raum Stuttgart, dann bitte melden. Das würde sehr, sehr helfen bei der Planung. Beispielsweise, wie groß muss ein Raum sein, damit auch alle Leute mit dabei sein können, ob überhaupt Interesse besteht. Also, für 2023 gerne melden, einfach mal schreiben, ja, also ist ja keine feste Anmeldung, einfach mal sagen, ja, es wäre cool, wenn sowas geben würde, und dann würde ich es mir halt überlegen. Also würdet ihr es überlegen, ob ihr kommen wollt, und wenn dann sich 4 Leute melden, dann klappt das dann vielleicht. Genau. Ja, Stella Clark hat dann noch Post dabei von Arno. Er fragt sich, ob es denn schon erste Infos zu weiteren Erweiterungen im neuen Veröffentlichungsformat gibt. Insbesondere das vergessene Zeitalter ist da für ihn interessant. Er stand heute, wüsste ich es noch nicht. Aber eigentlich sollte es nur eine Frage der Zeit sein, dass da eine Ankündigung kommen wird. Ich vermute mal, dass es mit den Formatumstellungen weitergehen wird. Ich glaube, das ist klar. Das alte Format, das läuft, glaube ich, so ein bisschen aus. Und die stellen jetzt eins nach dem anderen um. Und das nächste müsste ja das vergessene Zeitalter sein. Also ich glaube schon, dass es kommen wird. Nur jetzt gerade sind sie wahrscheinlich beschäftigt mit den scharlachroten Schlüsseln. Also auch von der Produktion her. Und sobald da mal die erste Welle weg ist und wieder Kapazitäten frei sind, bin ich mir sicher, dass das vergessene Zeitalter kommen wird. Ich denke mal, erstes Jahresdrittel 2023 vielleicht. Wäre einfach mal eine Vermutung, so bis April. Dass man da zumindest mal was gehört hat, könnte ich mir schon vorstellen. Sobald es aber Neuigkeiten gibt, lasse ich es euch natürlich wissen. Ja, das soll es mit Updates gewesen sein. Auf zum heutigen Fall, nämlich den Ermittlern der Erweiterung, die scharlachroten Schlüssel. Ich habe sie schon in der Hand und ja, freue mich riesig darauf, mal zu schauen, was da jetzt alles auf uns zukommt an neuen Ermittlern. Also ich habe sie mir natürlich schon mal angeschaut. Es sieht schon sehr cool aus. Es sind echt ein paar coole Charaktere dabei. Ich glaube, da können wir uns auf was freuen. Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht. Ihr könnt euch natürlich auch ein Kaltgetränk eurer Wahl nehmen und dann stürzen wir uns mal auf die nächsten Ermittler. Also zum Wohle und los geht's. Das Ganze fängt an natürlich wieder, wie gehabt, mit einem Wächter. Nur diesmal ist der Wächter eher ein Unterstützer als ein Gegnerbekämpfer. Das hatten wir ja schon mal. Carolyn Fern, ja. Sie war ja so quasi eine Horrorheil-Ermittlerin, auch eine Wächterin. Aber jetzt haben wir als nächstes wieder einen sehr supportlastigen Charakter. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der Charakter, der viel unterstützungsmäßiger unterwegs sein kann. Geht fast gar nicht mehr. Es ist Carson Sinclair, der Butler. Er ist der Assistent und das beschreibt seine Rolle wirklich sehr, sehr gut. Ja. Carson Sinclair kommt mit 2 Willenskraft, 2 Wissen, 2 Stärke und 2 Geschicklichkeit daher. Er hat 6 Leben und 6 geistige Ausdauer. Oder 6 Ausdauer und 6 geistige Ausdauer. Und lesen wir nochmal vor, was Carson Sinclair so zu bieten hat. Carson Sinclair hat 3 Generationen der Familie Webb in Arkham gedient. Carson war stets loyal, doch jüngst beobachtete er mit Missfallen, wie sein derzeitiger Arbeitgeber, Hercule Webb, damit begann, bizarre Artefakte und lästerliche Bücher ins Haus zu bringen. Ein Interesse, das sein Geschäftsleiter Dupuis anzufachen schien. Als Mr. Webb von einem Dimensionsriss verschluckt wurde, glaubte niemand Carsons Bericht über den erschütternden Vorfall. Carson machte sich zur Aufgabe, Dupuis Schuld zu beweisen und die Kinder als rechtmäßige Erben des Webb-Vermögens wieder einzusetzen. Also ein wahrer Freund sozusagen. Krasse Geschichte. So, schauen wir mal, was er kann, der gute Carson. Also, du darfst während deines Zuges eine zusätzliche Aktion nehmen, die du nur für die unten angegebene Aktionfähigkeit verwenden kannst. Aktion? Wähle einen anderen Ermittler an deinem Ort. Er darf sofort eine Aktion nehmen, als ob es ein Zug wäre. Nur einmal pro Runde für jeden Ermittler. Und dann haben wir noch einen Sterneffekt. Plus 0. Ziehe eine Karte. Du darfst diesen Effekt abhandeln, immer wenn ein anderer Ermittler an deinem Ort seinen Sterneffekt abhandelt. Ja, also da wird schon klar, wieso ich da so auf diese Unterstützungsrolle draufgegangen bin. Diese Fähigkeiten, die er hier hat, können nur an anderen Ermittlern angewandt werden. Das heißt, mindestens mal zwei Ermittler sollten im Spiel sein, also er und noch ein anderer. Ich glaube nicht, dass er ein sehr guter Solo-Ermittler ist. Das macht wahrscheinlich wirklich wenig Sinn. Aber manche werden das natürlich trotzdem probieren, bin ich mir sicher. Aber hier soll man wahrscheinlich voll auf die Unterstützungsrolle gehen. Wahrscheinlich mit Überlebendem, auch als Sekundärklasse. Wobei, jetzt habe ich vorgegriffen. Ich lese mal seine Deckbauoption noch durch. Deckgröße 30, Wahl der Sekundärklasse. Wähle beim Deckbau Sucher, Mystiker oder Überlebender. Deckbauoption, Wächterkarten der Stufe 0 bis 5. Neutrale Karten der Stufen 0 bis 5, bis zu 10 Ereignis- und oder Fertigkeitskarten Stufe 0 bis 1 deiner gewählten Sekundärklasse. Ja, weitere Deckbauvoraussetzungen, die nicht gegen die Deckgröße zählen, zwei Kopien von Wie Sie wünschen, zu selbstlos und eine zufällige Grundschwäche. Ja, also, da haben wir es. Der gute Carson kann Sucher, Mystiker oder Überlebender werden, wobei maximal 10 Karten dann dieser Zweitklasse in sein Deck passen. Ja, ich würde sagen, mit 2-2-2-2 in seinen Fähigkeiten, also hier 2 Willenskraft, 2 Wissen und so weiter, werden viele Fertigkeitsproben wahrscheinlich in die Hose gehen. Das heißt, Überlebender dürfte eine sehr interessante Sekundärklasse für ihn sein. Dadurch gibt es dann einen Glückspilz oder ein Sima, was ich gefunden habe. Und dann dürfte das 2-2-2-2 ein kleineres Problem sein als bei den anderen Sekundärklassen. Aber wahrscheinlich geht man als Klassen wirklich voll in seine Unterstützungsrolle auf. Ich nehme mal an, am besten wird man ihn wahrscheinlich in einer 3- oder 4er-Gruppe spielen. Also in der 3er-Gruppe hat man dann einen dedizierten Hinweissucher, einen, der Schaden austeilt und eben Carson, der beide bestmöglich unterstützt, wo eben gerade mehr Aktionen benötigt werden und wo man eben helfen kann. Genau, schauen wir aber noch seine Signaturkarten an, die wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Die positiven wären, wie sie wünschen. Das ist eine Fertigkeit mit 3 Joker-Symbolen drauf. Trainiert Experte. Nur für das Deck von Carson Sinclair. Trage diese Karte und nutze eine Fertigkeitsprobe bei, die ein anderer Ermittler durchführt. Falls die Probe gelingt, zieht der Ermittler, der sie durchführt, eine Karte. Falls die Probe misslingt, ziehst du eine Karte. Ja gut, also da wird die Richtung nochmal klarer. Davon hat man übrigens 2 Karten. Das heißt, es sind 2 Karten, die man nur anderen Ermittlern zu Fertigkeitsproben beitragen kann. Solo sind es einfach tote Karten. Ja. Das heißt, die Richtung ist wirklich klar, Unterstützungscharakter soll es sein. Ja. Man wird ja fast schon dazu gezwungen. Ist ja in Ordnung, also kein Problem, ist ja auch sehr stark. Also das ist ja 3 Joker-Symbole, die man hier beitragen kann. Das sind auf jeden Fall sehr gute Karten, gar keine Frage. Ohne Nachteil, also ohne negativen Effekt, einfach 3 Joker-Symbole. Super gut, aber eben nur für die anderen Ermittler. Ja, er hat dann auch noch eine Verratskarte. Zu selbstlos, das ist eine Schwäche, ein Makel. Enthüllung, bringe zu selbstlos in deiner Bedrohungszone ins Spiel. Erzwungen, am Ende deines Zuges, falls du nicht mindestens eine Karte zu einer Fertigkeitsprobe beigetragen hast, die ein anderer Ermittler in diesem Zug durchgeführt hat, nimm einen Horror und mische zu selbstlos in dein Deck. Ja gut, also das kann man natürlich auch nicht machen, wenn man allein spielt. Eine ziemlich nervige Verratskarte. Entweder muss man jede Runde mindestens eine Karte zu einer Fertigkeitsprobe beitragen, ist dazu gezwungen. Oder man nimmt eben einen Horror und mischt es wieder in sein Deck. Und je nachdem, wie dick das Deck noch ist, kommt es halt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, also leicht nervig. Mit 6 geistiger Gesundheit hat der gute Carson Sinclair auch nicht zu viel Resilienz gegen solche Horror, ja, wiederholenden Horror-Verratskarten. Also das setzt ihm dann mit der Zeit schon zu, würde ich sagen. Genau, es ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Ursula Downs. Ne? Sie muss sich an einem anderen Mod ermitteln oder sie kriegt einen Horror. Er muss jetzt halt hier Fertigkeitskarten beitragen. Beides nervig, insbesondere wenn das Deck dünn wird. So, schauen wir uns den nächsten Ermittler an. Das wäre der Sucher in diesem Set, nämlich Vincent Lee. Auch ein Veteran, genauso wie Carson Sinclair, der Arkham Horror Files aus dem Arkham Horror Universum von Fantasy Flight Games. Er ist der Arzt, ein Mediziner, der 3 Willenskraft mitbringt, 4 Wissen, 3 Stärke und 1 Geschicklichkeit. Ja, er bringt 9 Leben und 6 geistige Gesundheit mit. Ich werde eine Antwort finden und wenn es mich das Leben kostet. Okay, lesen wir noch seine Hintergrundgeschichte durch. Nachdem die 3. oder 4. verstümmelte Leiche in Arkham St. Mary's Hospital aufgetaucht ist, hörte Vincent Lee auf, an Angriffe von wilden Tieren zu glauben. Als einem schlaflaut aufschreienden jungen Mann der Herzmuskel platzte, wusste Vincent, dass finstere Zeiten bevorstanden. Er beantragte einen längeren Urlaub und beschloss, den Opfern des grassierenden Chaos zu helfen. Die Spur von Leichen, so hofft Vincent, wird ihn zu den ersehnten Antworten führen. Ja, also wenn der Herzmuskel platzt, das macht keinen Spaß. Wem des Willen, ja. Und da ist der Vincent Lee irgendwas Bösem auf der Spur. Ja, schauen wir mal, was er da mitbringt, um gegen das Böse gerüstet zu sein. Reaktionsauslöser. Nachdem einer deiner Karteneffekte Schaden von einem Ermittler oder einer verbündeter Vorteilskarte eines Ermittlers geheilt hat, füge eine deiner beiseite gelegten Fertigkeitskarten auf dem Weg der Besserung der Hand jenes Ermittlers hinzu. Sterneffekt plus 1. Du darfst einen Schaden von einem Ermittler oder einer verbündeter Vorteilskarte an deinem Ort heilen. Es geht in die Richtung heilen. Ich glaube, wir schauen uns erstmal alles an, was es hier gibt. Und dann besprechen wir mal, wie gut der gute Vincent ist. Schauen wir mal auf seine Deckbauvoraussetzungen. Deckgröße 30. Deckbauoption Sucherkartenstufe 0 bis 3. Neutrale Kartenstufe 0 bis 5. Karten, die Schaden heilen, Stufe 0 bis 5. Und bis zu 15 andere Wächter und oder überlebender Karten, Stufe 0 bis 1. Deckbauvoraussetzungen, die nicht gegen die Deckgröße zählen. Knochensäge. Eine Kopie von Auf dem Weg der Besserung pro Ermittler. Verwundeter Unbeteiligter und eine zufällige Grundschwäche. Ja, zusätzliche Vorbereitung. Du beginnst jedes Spiel mit einer Kopie von Auf dem Weg der Besserung. Als nicht im Spiel befindlich beiseite gelegt pro Ermittler. Also 1 pro Ermittler. Dann schauen wir uns doch nochmal seine Signaturkarten an, weil hier Auf dem Weg der Besserung scheint sehr wichtig zu sein. Aber erstmal gibt es eine Knochensäge, das ist ein Vorteil für 3 Ressourcen, hat ein Wissens-, ein Stärke- und ein Joker-Symbol, ist ein Gegenstand und ein Werkzeug und Nahkampf, nur für das Deck von Vincent Lee. Aktion Kampf, du bekommst für diesen Angriff plus 2 Stärke. Falls dieser Angriff gelingt, darfst du einen Schaden nehmen, um mit diesem Angriff plus 1 Schaden hinzuzufügen. Noch eine Aktion, eine zweite Aktion, heile 5 Schaden von einem Ermittler an deinem Ort. Lege eine Wissensprobe 4 ab. Falls die Probe misslingt, erleidet jener Ermittler ein körperliches Trauma. Maximal einmal pro Spiel. Und wir brauchen einen Handslot für die Knochensäge. Also ein sehr interessantes Werkzeug für den Vincent. Aber wie gesagt, sein Thema ist halt heilen. Wenn man heilt, dann kriegt man eben diese Fertigkeitskarte auf dem Weg der Besserung. Hier, die Knochensäge ist tatsächlich ein guter Gegenstand zum Kämpfen auch. Ich meine, man kommt plus 2 Stärke. Hat schon 3 Stärke, dann ist man bei 5 Stärke, das ist schon gar nicht so schlecht. Und man darf selber einen Schaden nehmen, um noch einen Schaden extra hinzuzufügen. Das ist also auch sehr zuverlässig machbar, dass man hier 2 Schaden zuzufügen kann. Und die Spezialfähigkeit heile 5 Schaden von einem Ermittler an deinem Ort ist auch sehr interessant. Die Wissensprobe 4 ist natürlich ein bisschen knackig, aber als Sucher sollte man wahrscheinlich das auch noch irgendwie hinkriegen. Wobei die Frage ist, wie sehr Vincent Lee hier auf seine Fähigkeiten als Sucher setzt. Ja, aber ich denke mal, jetzt nur als Unterstützer den zu spielen, ohne dass man hier auch Hinweise findet. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ich denke, man sollte schon noch seinen Sucheraspekt mitnehmen und quasi nebenbei auch heilen können. Aber jetzt schauen wir uns endlich mal Auf dem Weg der Besserung an, weil darum geht es ja jetzt wirklich oft. Auf dem Weg der Besserung ist eine Fertigkeit mit 2 Joker-Symbolen. Sie ist angeboren. Nur eine Kopie von Auf dem Weg der Besserung auf deiner Hand. Trage diese Karte nur zu einer Fertigkeitsprobe bei, die du durchführst. Erzwungen, sobald auf dem Weg der Besserung abgelegt werden würde, egal von woher, lege diese Karte stattdessen als nicht im Spiel befindlich beiseite. Ein unerwarteter Mut, den man hier ständig auf die Hand kriegen kann, wenn man Leute heilt. Sehr gut. 2 Joker-Symbole sind definitiv nicht verkehrt. und das quasi als Bonuseffekt zum Heilen ist dann schon nützlich. Macht es das Heilen richtig gut? Ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich glaube, das ist oft so etwas, wo man viele Leute übereinstimmen. Heilen ist ein bisschen ineffizient. Also es ist meistens geschickter, man spielt einen Verbündeten oder was ähnliches und hat quasi dem sein Leben und seine geistige Gesundheit als zusätzliche geistige Gesundheit und zusätzliches Leben, um eben Schaden aufsaugen zu können. Die Verbündete geben meistens auch noch einen Bonuseffekt und man kann es eben spielen, auch wenn es einem gerade reinpasst. Bei Heilen ist es immer so sehr reaktiv. Vielleicht ist es auch schon zu spät manchmal. Und dann oft auch etwas aktionsineffizient. Dann halten wir mal einen Schaden oder zwei. Aber ein Verbündeter kann halt locker auch mal 3 Leben mitbringen oder 2 Leben und eben noch Zusatzeffekte haben. Wie gesagt, hier kriegt man jetzt bei Vincent Lee zum Heilen eben noch auf dem Weg der Besserung hinzu. Was schon gut ist, macht es jetzt super. Also es ist so ein bisschen, es patcht quasi so ein bisschen das Heilen. Aber dadurch, dass es seine einzige Fähigkeit ist, hat er ja nichts Zusätzliches. Also das Heilen wird langsam gut, aber dann ist der Vincent Lee eigentlich fast schon wieder. Wenn man das so betrachtet, dass auf dem Weg der Besserung das Heilen spielbar macht, dann wird Heilen jetzt spielbar, aber Vincent Lee hat dann keinen positiven Effekt mehr, außer dass er jetzt Heilen spielbar gemacht hat. Also ein bisschen schwierig, finde ich. Und sein Wissen 4 ist einigermaßen okay, ist ganz gut, aber viele Sucher haben halt auch Wissen 5. Und da ist 4 Wissen. Es ist ein kleiner Nachteil, muss man schon sagen. Naja, schauen wir mal, was seine Schwäche ist hier. Verwundeter Unbeteiligter auf der Schwelle des Todes. Ein Vorteil, eine Schwäche. Verbündeter Unbeteiligter. Enthüllung. Bringe Verwundeter Unbeteiligter in deiner Spielzone mit 3 Schaden ins Spiel. Also er hat insgesamt 5 Leben. Er kann das Spiel nicht verlassen, solange er Schaden hat, außer er wird besiegt. Falls er keinen Schaden hat, lege ihn ab. Erzwungen. Sobald du nicht direkten Schaden nimmst, mindestens 1 Schaden davon muss, falls möglich, Verwundeter Unbeteiligter zugewiesen werden. Erzwungen. Falls Verwundeter Unbeteiligter besiegt wird, du erleidest 1 seelisches Trauma. Eine interessante Schwäche, tatsächlich, weil sie macht ja jetzt erstmal nichts. Nehmen wir an, man zieht es jetzt am Ende vom Szenario, dann passiert einfach erstmal nichts, oder? Er hat 5 Leben, kommt mit 3 Schaden ins Spiel und wenn er mal auf 5 Schaden kommt, klar, dann leidet man ein seelisches Trauma, das ist nicht schön. Aber wenn er bis zum Ende des Spiels weniger als 5 Schaden hat, also überlebt, dann passiert auch nichts Negatives. Also man kann das auch ignorieren. Ja, und im Wesentlichen, wenn er am Anfang vom Spiel ins Spiel kommt, dann ist es ein Ziel, um hier seine Heilungseffekte irgendwo einzusetzen, um hier auf dem Weg der Besserung zu bekommen. Das heißt eigentlich gar nicht so sehr eine Schwäche, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Entweder ermöglicht es einem, hier etwas zu heilen, wenn noch keiner Schaden hat. Oder am Ende vom Spiel wahrscheinlich ignoriert man ihn einfach und dann ist auch gut. Also interessant, ich würde sagen, das ist eine sehr schwache Schwäche in dem Sinne. Also damit kann man, glaube ich, ganz gut umgehen. Ich würde nochmal auf die Knochensäge zurückkommen. Ich glaube, die ist super interessant für ihn. Er hat ja 3 Stärke und dadurch kann er mit der sehr gut arbeiten. Ah, damit kann er vom verwundeten Unbeteiligten gar nicht heilen. Seine Aktion Heile 5 Schaden von einem Ermittler an dem Ort ist nur für Ermittler. Das heißt, damit könnte er jetzt auf diesen verwundeten Unbeteiligten nicht heilen. Okay, ja, ein interessanter Charakter. Er hat so einen leichten Kampfaspekt durch die Knochensäge. Vielleicht ist er ein sehr guter Solo-Ermittler. Kann das sein? Na, also das Heilen pusht ihn ja schon so ein bisschen in die Richtung von einem Teamplayer, also möchte in einer großen Gruppe spielen, um möglichst viele Leute zu heilen. Andererseits, ja, fehlt ihm so ein bisschen der Fokus. Er hat jetzt eine Knochensäge, mit der er gut kämpfen kann. Er hat 4 Wissen, mit dem er einigermaßen ermitteln kann. Und, naja, Deckbauvoraussetzung, wo 15 Überlebenden oder Wächterkarten noch mitnehmen kann, Stufe 0 bis 1. Also eine wilde Mischung aus Sucher und Wächter, so ein bisschen. Interessant, ja, ich bin mal gespannt, wie er sich spielt. 3 Willenskraft ist dafür nicht schlecht, also damit ist er schon einigermaßen wehrhaft gegen das Mythos-Deck oder das Begegnungsdeck. Und die eine Geschicklichkeit, ja gut, irgendwo hat man halt seine Schwäche. Sehr beweglich ist der gute Mann nicht. Ja, spannender Charakter, vielleicht wirklich solo gar nicht so schlecht, wenn er sich heilt oder seine Verbündeten, kriegt er eben einen Bonus. Und ansonsten kann er gut kämpfen und gut ermitteln. Ja, bin gespannt, was die Leute auch damit machen. Ich bin gespannt, ihn selber mal auszuprobieren. Ich würde ihn tatsächlich, glaube ich, mal in einer Gruppe spielen und hier auf dem Weg der Besserung verteilen. Das hilft ja dann auch anderen Ermittlern. Vielleicht ist es so ein bisschen der Flex-Charakter. Ne? Wenn man zum Beispiel zu dritt spielt, hat man einen, der wirklich super Hinweise finden kann, einen, der super kämpfen kann, dann vielleicht noch Vincent Lee, der heilt, aber auch sich gut selbst verteidigen kann, aber auch beim Hinweise finden mithelfen kann. Vielleicht ist es so ein guter dritter Charakter. Ich würde ihn, glaube ich, da sehen. Ja. Da gehört er wahrscheinlich hin. So, aber wir haben hier noch viele weitere Ermittler, die wir uns anschauen wollen. Kommen wir jetzt zu Ermittlern, die neu sind. Also da wäre jetzt zum Beispiel der Schurke Kimani Jones, Sicherheitsberatung, ein Krimineller. Ja, ein neuer Charakter, den wir bisher noch nicht in den Arkham Files kannten. Von daher besonders spannend. Kimani Jones hat 3 Willenskraft, was für einen Schurken tatsächlich erstaunlich hoch ist. Er hat 3 Wissen, 3 Stärke. Damit kann man natürlich beides nicht so viel anfangen. Aber 5 Geschicklichkeit. Also 3 Willenskraft und 5 Geschicklichkeit. Das Begegnungsdeck kann ihm da nicht viel anhaben. Seine Fähigkeiten sind ein freier Auslöser. Verwickle einen erschöpften Gegner an deinem Ort in einen Kampf. Da muss man schon mal keine Aktion für ausgeben. Und Reaktionsauslöser. Sobald du versuchst, einem erschöpften Nicht-Elite-Gegner zu entkommen, füge für diesen Versuch deinen Wissenswert, deinem Fertigkeitswert hinzu. Falls die Probe um mindestens X gelingt, lege jenen Gegner ab. X ist die verbliebene Ausdauer jenes Gegners. Wow. Also das ist schon mal super gut. Damit kann man durch Entkommen einen Gegner töten. Mit 5 Geschicklichkeit natürlich eine super Sache. Das ist das erste Mal, dass wir sowas jetzt haben. Also eine Möglichkeit, einen Gegner ja, loszuwerden, abzulegen, über eine reine Entkommensprobe, also rein über Geschicklichkeit. Ziemlich interessant. Dann hat sie noch einen Sterneffekt plus 1. Falls ein erschöpfter Gegner an deinem Ort ist, gelingt dir die Probe stattdessen automatisch. Okay. Kimani Jones kommt mit 8 Ausdauer und 6 geistigen Gesundheit ins Spiel und sagt, das gehört ihnen nicht. Hat so ein bisschen was von Indiana Jones. Ne? Wobei wir eigentlich schon einen Indiana Jones haben. Also jetzt haben wir 2 Indiana Jones. Oder vielleicht, ja, vielleicht gibt es noch eine andere Vorlage, aber sieht auch sehr nach Indiana Jones aus. Naja, die Deckbauvoraussetzung. Ach nee, erstmal die Geschichte hinter Kimani Jones. Die interessiert mich jetzt doch sehr, dass er ein neuer Ermittler ist. Als die Taino-Artefakte aus dem Miskatonic-Museum verschwanden, wurde Kimani damit beauftragt, die Haftung des Museums zu bewerten. Natürlich wusste Kimani von Anfang an, wer für den Diebstahl verantwortlich war. Kimani hatte selbst den Raub geplant und durchgeführt. Doch nicht, um die erbeuteten Relikte zu verkaufen. Die wahren Diebe waren nämlich andere. Kimani wollte nur sicherstellen, dass die historischen Artefakte nach Hause zurückgeschickt wurden, wo sie rechtmäßig hingehörten. Das Museum und die Versicherungsgesellschaft wollen nach üblen Kriminellen fahnden, aber Kimani ist schneller, schlauer und einfach besser. Deckbauoptionen: Deckgröße 30, Schurkenkartenstufe 0 bis 5, Werkzeugkartenstufe 0 bis 4, neutrale Kartenstufe 0 bis 5. Deckbauvoraussetzungen, die nicht gegen die Deckgröße zählen: Wurfhaken, Agent Fletcher und eine zufällige Grundschwäche. Bonus-Erfahrungspunkte: Du hast zu Beginn der Kampagne 5 zusätzliche Erfahrungspunkte. Diese Punkte zählen nicht mit der bei der Bestimmung der Anzahl der Schwächen, die du im Einzelspielmodus nehmen musst. Holy moly, 5 zusätzliche Erfahrungspunkte. Ob das nicht langsam zu stark ist, das klingt ja schon sehr gut. Dafür müssen andere hart arbeiten oder Traumata kassieren. Wir haben hier einfach 5 Erfahrungspunkte zusätzlich am Start. Nicht schlecht, also klingt schon mal sehr stark auf den ersten Blick. Schauen wir uns noch die Signaturkarten an. Wir haben hier einen Wurfhaken, einen Vorteil für 3 Ressourcen, ein Wissenssymbol, ein Geschicklichkeitssymbol und ein Joker-Symbol. Das ist ein Gegenstand-Werkzeug, nur für das Deck von Kimani Jones. Aktionen, die unter Verwendung des Wurfhakens durchgeführt werden, provozieren keine Gelegenheitsangriffe. Doppelaktion: Erschöpfe Wurfhaken. Nimm in beliebiger Reihenfolge bis zu 3 verschiedene Basisaktionen, bewegen, ermitteln, entkommen, in einen Kampf verwickeln. Falls du ermittelst, verwende deinen Geschicklichkeitswert statt deines Wissenswertes. Da haben wir doch direkt eine Möglichkeit, um mit Geschicklichkeit auch zu ermitteln. Und wir haben 5 Geschicklichkeit am Start. Also Kimani, sobald sie einen Wurfhaken draußen hat, ist quasi ein Arkham-Monster. Was ich damit meine, sie ist einfach sehr stark. Ne? Mit 3 Willenskraft, 5 Geschicklichkeit ist sie gut in der Defensive. Kann Gegner besiegen, die erschöpft sind, mit Geschicklichkeit und kann auch ermitteln mit Geschicklichkeit, was ihre beste Fertigkeit ist. Sehr, sehr gut. Also, ich glaube, Kimani Jones wird das. Und 5 extra Erfahrungspunkte haben wir auch noch. Darf man auch nicht vergessen. Schauen wir noch auf die Schwäche. Agent Fletcher. Ein Humanoid-Koterie. Detective. Er hat zwei, einen Kampfwert von 2, 3 Leben und einen Ausweichenwert von 3. Alarmiert und Jäger, Beute, nur Kymani Jones. Solange Kymani Jones dabei ist, Agent Fletcher zu entkommen, senke Kymanis Wissenswert auf 0. Ich weiß, wer sie wirklich sind, Jones. Also er macht einen Schaden und einen Horror. Genau. Ich überlege gerade. Solange Kymani Jones dabei ist, Agent Fletcher zu entkommen, senke Kymanis Wissenswert auf 0. Okay. Ist das nicht egal? Oder so übersehe ich da jetzt was? Ich meine, klar. Also für diesen Reaktionsauslöser, wenn er dann erschöpft ist und man ihn besiegen möchte, fügt man seinen Wissenswert dem Geschicklichkeitswert hinzu. Aber wer achtet hier noch wirklich auf den Wissenswert? Wir haben 5 Geschicklichkeit und werden diesen Wert wahrscheinlich auch hochpushen, weil beim Wurfhaken hilft das natürlich auch beim Ermitteln. Ja, also ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Und mit 2, 3, 3 ein, naja, mittelmäßiger Gegner. Ich meine, 3 Leben sind ein bisschen immer ein unangenehmer Wert, aber damit kommen wir auch klar. Und ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Also, ich bin ein bisschen überrascht, dass es so einfach zu scheinen scheint. Klar ist es schade, dass der Wissenswert nicht drauf addiert wird. Also, wenn man ihn besiegen möchte, wenn er erschöpft ist, muss die Probe ja um 3 gelingen. Das heißt, insgesamt muss man ein Ergebnis von 6 haben. Das ist bei 5 Geschicklichkeit dann natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man schon was dazugeben. Aber so schlimm ist dieses minus 2 jetzt auch nicht. Also, ich würde sagen, eine handhabbare Schwäche, das ist schon okay. Ja, Kymani Jones, ein richtig starker Mittler, so wie es aussieht. Schauen wir noch ganz kurz auf die Deckbauvoraussetzungen. Werkzeuge, also Schurkenkarten, klar, sind stark. Dann haben wir hier noch Werkzeuge, Stufe 0 bis 4. Werkzeuge sind ein einigermaßen begrenztes Merkmal, haben aber in Sherlock roten Schlüsseln dann doch schon einiges an Hilfe bekommen. Ich habe es mir mal angeschaut, also man hat da schon einiges an Auswahlmöglichkeiten. Einiges, was auch, also ein paar Sachen, die auch die Schurken zur Verfügung haben, zum Beispiel die Dietriche oder das Diebeswerkzeug. Das Diebeswerkzeug ist jetzt eine neue Karte, die werden wir uns noch anschauen. Ah, wir haben zum Beispiel eine Hawkeye-Klappkamera, einen alten Schlüsselbund, zum Beispiel ein Eispickel, den man hier mitnehmen kann, ein Fingerabdruckset von den Suchern und viele Dinge von Überlebenden tatsächlich. Schaufel des Totengräbers beispielsweise, ein Seefahrerkompass, ein Vergrößerungsglas von den Suchern, also viele Sucher- und Überlebendenkarten, die hier Werkzeuge sind. Also man hat da schon ein bisschen Repertoire. Aber ich denke, mit den Schurkenkarten kommt man auch schon recht weit. Da wird der Pool ja auch immer größer an Karten, die man zur Verfügung hat. Das ist schon okay. Ja, eine Sache, die man natürlich noch erwähnen kann, ich bin jetzt gerade kurz drüber gegangen, aber Diebeswerkzeug. Vielleicht schauen wir uns diese Karte ganz kurz an, weil die ist für Kymani natürlich etwas unfair gut. Diebeswerkzeug Stufe 0 hat 6 Vorräte als Anwendung. Aktion, gib einen Vorrat aus. Ermitteln, du darfst für diese Ermittlung Geschicklichkeit statt Wissen verwenden. Falls die Probe gelingt, erhältst du eine Ressource. Ja, ist das perfekte Werkzeug für Kymani Jones? Natürlich. Sie kann dann mit ihrem hohen Geschicklichkeitswert ermitteln. Also, perfekt. Ich glaube, sie ist eine richtig, richtig gute Solo-Ermittlerin. Habe ich zur Ermittlerin gesagt? Ermittler, glaube ich zumindest. Hat super defensive Stats. Kann Gegner tatsächlich auch besiegen und nicht nur entkommen. Und kann auch noch ermitteln mit dem besten, mit der besten Fertigkeit, die sie hat, nämlich den 5 Geschicklichkeit. Also, tipptopp. Und wenn sie 2 Diebeswerkzeuge plus den Wurfhaken hat, dann hat er auch eine gute Chance, diese zu finden. Also, ein sehr starker Mittler und die 5 Erfahrungspunkte sind natürlich auch noch ein gewaltiger Bonus. Also, Kymani wird, glaube ich, ein sehr, sehr starker Mittler werden. Und ich glaube, damit kann man viel Spaß haben. Schauen wir weiter. 3 haben wir schon. 3 haben wir noch vor uns. Und jetzt schauen wir uns die Mystikerin an, die hier im Set mit dabei ist. Nämlich Amina Zidane, die Telefonistin. Sie ist auserwählt und verflucht. Uiuiui. Sie hat 3 Willenskraft, 3 Wissen, 3 Stärke und 3 Geschicklichkeit. Reaktionsauslöser. Sobald du eine Vorteilskarte spielst, senke ihre Ressourcenkosten um 3. Sie kommt mit einem Verderben ins Spiel, nur einmal pro Runde. Sternauslöser oder Sterneffekt. Plus 2. Du darfst alles Verderben von einer Karte an deinem Ort auf eine andere Karte an deinem Ort bewegen. Was versucht es mir mitzuteilen? Die gute Amina Zidane hat 5 Leben und 9 geistige Gesundheit. So, oh, sie hat auch eine ganz lange Story hinter sich. Sie ist ja auch ein Neuling im Arkham-Universum. Neu dazugekommen, von daher bin ich besonders gespannt, was ihre Geschichte ist. Amina kam als Flüchtling aus dem von Frankreich besetzten Algerien nach Arkham. Nur mit dem, was sie tragen konnte. 6 Jahre später sicherte sie sich dank ihres scharfen Verstandes und ihres technischen Geschicks einen Job in der Telefonzentrale der Miskatonic Valley Telephone Company. Bald nach ihrem Beginn fingen sie während der Arbeit zum ersten Mal seltsame Geräuschfetzen auf. Verzerrte Worte in einer nicht erkennbaren Sprache, ungewöhnliche Störgeräusche, Anrufe, die nirgendwohin verbunden waren und unmittelbar abgebrochen wurden. Als sich die Phantomanrufe häuften, versuchte Amina der Sache auf den Grund zu gehen. Sie fand den richtigen Anschluss, stellte die Verbindung her und hörte zu. Obwohl sie kein Wort der fremdartigen Sprache am anderen Ende der Leitung verstand, spürte sie deutlich, welche enorme Macht von den unheimlichen Worten ausging. Ja, spannend, cool. Also eine neue Ermittlerin, die hier seltsamen Geräuschen nachgeht, hat eine Deckgröße von 30 als deckbare Option und darf Mystikerkarten der Stufe 0 bis 5 mitnehmen, neutrale Karten der Stufe 0 bis 5 und Glücksbringerkarten der Stufe 0 bis 4. Ja, Glücksbringer, interessant. Schauen wir gleich auch nochmal, was alles Glücksbringer so sind. Deckbauvoraussetzungen, die nicht gegen die Deckgröße zählen. Wort des Leids, Wort der Freude, ohrenbetäubende Stille und eine zufällige Grundschwäche. So, und ich glaube, es hat sich bewährt, erstmal alles sich anzuschauen und dann gehen wir ein bisschen genauer darauf ein, was nun die gute Amina so alles kann. Ich schaue nebenher noch, was Glücksbringer eigentlich alles sind. Da haben wir sie. So, Worte des Leids ist eine ihrer Signaturkarten. Das ist ein Ereignis für zwei Ressourcen. Ein Pakt, nur für das Deck von Amina Zidane. Schnell, spiel diese Karte nur in deinem Zug. Platziere ein Verderben auf einer Vorteilskarte, die du kontrollierst, um eine Aktionfähigkeit darauf abzuhandeln, wobei du alle Kosten ignorierst, einschließlich ihrer Aktionkosten. Falls sich dann Wort der Freude in deinem Ablagestapel befindet, darfst du es in dein Deck mischen. Wort der Freude ist auch ein Ereignis, aber diesmal für null Ressourcen, auch ein Pakt, nur für das Deck von Amina Zidane. Schnell, also spiel diese Karte, sobald du eine Fertigkeitsprobe auf einer Vorteilskarte durchführst, auf der ein oder mehr Verderben liegt. Füge deinen Willenskraftwert, deinem Fertigkeitswert für diese Probe hinzu. Falls sich dein Wort des Leids in einem Ablagestapel findest, darfst du es in dein Deck mischen. Also, man kann jetzt freudig zwischen Wort des Leids und Wort der Freude hin und her switchen, indem man sie immer wieder in sein Deck mischt, was sehr schön ist, es kommt also immer wieder. Aber die Amina Zidane hat natürlich auch eine Schwäche, ein Verrat, ohrenbetäubende Stille, ein Omen. Enthüllung. Bewege ein Verderben von einer Vorteilskarte, die du kontrollierst, auf die aktuelle Agenda. Dadurch kann die aktuelle Agenda vorrücken. Falls so kein Verderben bewegt wird, mische ohrenbetäubende Stille in dein Deck zurück. Also, Amina Zidane spielt offensichtlich mit Verderben. Das ist klar. Ja, statt eben Ressourcen zu nutzen, kann sie eine Karte mit Verderben ins Spiel bringen. Jetzt muss man wissen, ob das ganze Verderben-Spiel ein Spielstil ist, mit dem man selber Spaß hat. Ich finde ihn immer sehr gefährlich. Also ich weiß, jetzt sind auch in scharlachroten Schlüsseln neue Karten dazugekommen, die damit ein bisschen spielen, mit dem ganzen Verderben. Und da muss man mal schauen, wie das funktioniert. Diese Karten werden wir uns dann anschauen, wenn wir in die mystische Karten kommen. Aber bei Verderben muss man halt sehr aufpassen. Also die Schwäche ist hart, wenn man jetzt wirklich ein Verderben auf die aktuelle Agenda legen muss. Das können in der Vierergruppe bedeuten, also 12 Aktionen quasi bedeuten, die einem verloren gehen. Das ist schon viel. Und jedes Verderben, dass man nicht rechtzeitig wieder los wird, bevor die Agenda voranschreitet, sind für einen selber auch 3 Aktionen. Das heißt, wenn man die nicht los wird, ist es sehr teuer. Man spielt da so ein bisschen mit dem Feuer. Natürlich kriegt man auch gute Vorteile, aber es ist ein Spiel mit dem Feuer, tatsächlich. Ihre Fähigkeiten, 3 Willenskraft, 3 Wissen, 3 Stärke und 3 Geschicklichkeit, ist auch ein bisschen schwach. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht sehr beeindruckend. Wahrscheinlich ist das Spiel mit dem Verderben so stark, dass sie so schwache Werte haben muss. Aber, naja, es ist halt sehr mittelmäßig in allem. Also sie kann alles ein bisschen, aber nicht richtig. Macht es in meinen Augen ein bisschen schwierig, gerade als Mystikerin nur 3 Willenskraft zu haben. Eieieiei. Ja gut, aber schauen wir mal. Also, wenn wir uns die Mystikerkarten anschauen, dann schauen wir nochmal auch hinsichtlich Amina Zidane, welche sie benutzen kann und ob das dann Sinn macht und gut ist. Da können wir gucken. Ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, sie jetzt schon zu beurteilen. Also Kimani Jones ist einfach stark. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Ja. Aber Amina Zidane, ganz schwierig. Wird es klappen mit dem Verderben, dass man da sich nicht die Finger verbrennt? Und sind die Effekte stark genug, um hier eine 3-3-3-3 Statline zu rechtfertigen? Müssen wir noch gucken. Vom Deckbau her kann sie 40 Glücksbringer mitnehmen. Also es gibt insgesamt 40 Glücksbringer. Da sind dann schon gute Karten dabei, wie zum Beispiel ein Glückszigaretten-Etui oder ein grausiges Totem, das sie dann mitnehmen kann. der Heilige Rosenkranz Stufe 2 wäre zum Beispiel noch sowas, was sie mitnehmen könnte. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die jetzt nicht unbedingt nur, die nicht für die Mystiker zur Verfügung stehen, weil die könnt sie eh mitnehmen. Aber sowas wie grausiges Totem, Glückszigarettenetui, vielleicht auch ein geschätztes Andenken. Ja, da gibt es schon ein paar Sachen, die man da gut mitnehmen kann. Aber unendlich viele halt auch nicht. Also von daher ist es jetzt kein so ein Riesenvorteil beim Deckbau. Sie ist so ein bisschen eine Jekyll Fine Plus vom Deckbauen her. Kann ein bisschen mehr, aber es bringt jetzt keinen so unendlichen Riesenvorteil. Ja, schwierig. Schauen wir mal, wie sie sich später mal platzieren wird. Dann kommen wir zum Überlebenden in diesem Set. Daryl Simmons, der Fotograf. Auch ein Veteran der Arkham Horror Files. Also wir haben jetzt quasi die zwei neuen Ermittler durch und gesehen. Daryl Simmons ist ein Reporter mit 2 Willenskraft, 5 Wissen, 2 Stärke und 3 Geschicklichkeit. Ja, 5 Wissen ist ziemlich gut, insbesondere auf einem Überlebenden. Das hatten wir meines Wissens noch nicht. Also das ist sehr stark. Da ist die Richtung, glaube ich, vorgegeben. Er wird Hinweise suchen. Daryl Simmons beginnt das Spiel mit Daryls Kodak, also seiner Kamera im Spiel. Sehr gut. Er hat einen freien Auslöser. Gib während einer Fertigkeitsprobe an deinem Ort einen Beweis von einer Vorteilskarte aus, die du kontrollierst. Senke die Schwierigkeit dieser Probe um 2, nur einmal pro Probe. Sterneffekt plus 1. Platziere einen Beweis auf einer Vorteilskarte, die du kontrollierst. Die Wahrheit ist finsterer, als wir alle denken. Er hat 6 Leben und 8 geistige Gesundheit. Und schauen wir uns auch die Hintergrundgeschichte von Daryl Simmons an. Schon als er in Arkham aufwuchs, wusste Daryl, dass mit dieser seltsamen Kleinstadt etwas nicht stimmte. Nach seinem Schulabschluss begann er, als Fotograf für den Arkham Advertiser zu arbeiten, und in den vergangenen Jahren durchkämmte er für seinen Job jeden Winkel der Stadt. Doch in dieser einen schicksalhaften Nacht sah er etwas wirklich Unbeschreibliches. Ein Schrecken, der seine Welt bis in die Grundfesten erschütterte. Sein Chefredakteur meint, er habe es sich nur eingebildet, aber Daryl kennt die Wahrheit. Mit seiner treuen Kamera im Gepäck wird er nicht eher ruhen, bis er den fotografischen Beweis für die Schrecken in der Tasche hat, die in den Schatten seiner Heimatstadt und darüber hinaus lauern. Ein einziger guter Schnappschuss ist alles, was er braucht. Deckgröße 30, Deckbauoptionen, Überlebender, Stufe 0 bis 5, Sucherkarten, Stufe 0 bis 2, neutrale Karten, Stufe 0 bis 5, also recht straightforward. Und Deckbauvoraussetzung, die nicht gegen die Deckgröße zählen, Daryls Kodak, überbelichteter Film, und eine zufällige Grundschwäche. Ja, schauen wir uns noch mal kurz auch seine Signaturkarten an. Ich würde sagen, sonst versteht man das Ganze mit dem Beweis auch nicht so richtig, wenn man ehrlich ist. Ne? Nämlich, er hat hier Daryls Kodak, bitte recht freundlich. Daryls Kodak ist ein Vorteil für 2 Ressourcen, der eben direkt auch mit ins Spiel kommt und den man nicht erst spielen muss. Hat ein Wissenssymbol, Geschicklichkeitssymbol und Joker-Symbol, ist ein Gegenstand und Werkzeug und nur für das Deck von Daryl Simmons bestimmt. Reaktionsauslöser. Nachdem ein Gegner oder eine Verratskarte ins Spiel gekommen ist, erschöpft Daryls Kodak. Platziere eine Ressource aus dem Markervorrat als Beweis auf jedem Gegner oder jener Verratskarte. Reaktionsauslöser. Nachdem du eine beliebige Anzahl Hinweise entdeckt hast, bewege so viele Beweise von Gegnern oder Verratskarten an jenem Ort oder an gar keinem Ort auf Daryls Kodak. Ja, jetzt wird's klar, wie man diese Beweise sammelt. Wenn ein Gegner oder eben eine Verratskarte ins Spiel kommt, kriegt man hier darf man darauf eine Ressource platzieren und nachdem man Hinweis entdeckt hat, darf man diese Ressourcen als Beweise auf die Kamera legen und hat dann die Möglichkeit, diese Beweise auszugeben, um die Schwierigkeit einer Probe um 2 zu senken. Cool, das ist sehr, sehr cool. Also Daryl Simmons ist, glaube ich, auch ein ziemlich starker Charakter. 5 Wissen sind einfach super gut. Seine Signaturfähigkeit ist auch super gut. Minus 2 auf eine Probe, wie eine Taschenlampe, ist einfach stark. Damit, also wenn es eine Probe, Willenskraftprobe 2 ist zum Beispiel, senkt man die auf 0 und hat quasi automatisch gewonnen. Außer bei einem Auto-Fail natürlich. Aber trotzdem, die Schwierigkeit um 2 zu senken ist einfach sehr, sehr stark. Und das kriegt man quasi automatisch mit, wenn man hier den Daryl Simmons als Hinweissammler spielt. Was 5 Wissen ist ein starker Hinweis, dass man das doch bitte machen sollte. Und eben auch, wenn man Hinweise entdeckt, kriegt man eben diese Beweise. Also super stark. Jetzt muss man nur schauen, wie oft so ein Gegner oder so eine Verratskarte ins Spiel kommt. Das heißt, die kommen natürlich umso häufiger ins Spiel, je mehr Verratskarten oder Begegnungskarten gezogen werden. Das heißt, in größeren Gruppen wird dieser Effekt in meinen Augen immer stärker. Mit 2 Willenskraft als Überleben, das ist auch nicht ganz so tragisch. Stichwort Glückspilz. 3 Geschicklichkeit sind auch solide, kann man auch was mit anfangen. Und wenn man dann einen upgradeten Peter Sylvester zum Beispiel noch mitnimmt, hat man schon sehr solide 3 Willenskraft und 4 Geschicklichkeit. Also da ist auch Daryl Simmons sehr gut aufgestellt. Nur eben Stärke hat er jetzt nur 2, aber wenn man ihn als Hinweissammler spielt, ist es auch relativ egal. Da ist dann der Wächter gefragt. Sucherstufe 0 bis 2 ist auch ein guter Pool an Karten, also als Sekundärklasse. Gerade wenn man Hinweise sammeln möchte, Deduktionsstufe 2 kann man schon mitnehmen, das wäre dann schon dabei. Eine super starke Karte und auch auf Stufe 1 gibt es eben sehr viele Karten, die da sehr hilfreich sind. Das Vergrößerungsglas, Christopher Milan, also Dr. Christopher Milan, und alle Karten, die eben gut Deduktion, da brauche ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Also wenn man Hinweis sammeln will, einen Zugriff auf den Sucherpool hat, dann ist man da schon gut aufgestellt. Das Einzige, was man eben nicht nehmen kann, sind die ganz wilden Karten wie Genie Beauregard oder Prophecyae, Profana, aber okay, man muss es auch nicht übertreiben. Verratskarten ist noch so eine Sache, das möchte ich noch kurz erwähnen, die müssen eben ins Spiel kommen. Das heißt, Karten wie Grabeskälte, die man einfach nur abhandelt, die zählen also beispielsweise nicht, da kriegt man jetzt dann keine Hinweise oder Beweise. Was eben, also ein Verrat, der zum Beispiel ins Spiel kommt, ist verhüllender Nebel, das wird dann an einen Ort angehangen, ist dann im Spiel, dann kommt da auch ein Hinweis drauf und dann kann man das als Beweis quasi mitnehmen. Also nicht jede Verratskarte bringt einem hier tatsächlich dann auch Beweise. Schauen wir mal noch seine Schwäche an. Das ist ein Verrat. Überbelichteter Film, Patzer. Enthüllung. Entferne 4 Beweise von Karten, die du kontrollierst. Für jeden Beweis, den du so nicht entfernen kannst, nimm einen Horror. Der unwiderlegbare Beweis zunichte gemacht durch das Licht des Tages. Ja, das ist aber ganz, also das ist knackig, muss ich sagen. Wenn man keine 4 Beweise jetzt auf der Kamera hat, dann nimmt man hier ordentlich Horror. Man hat nur 8 geistige Gesundheit, wobei das recht viel ist. Also 9 ist das Maximum, man hat 8. Aber im schlimmsten Fall nimmt man halt auch 4 Horror. Da ist die Hälfte schon weg. Also das kann einen schon ganz schön hart treffen. Also wenn man das am Anfang vom Spiel bekommt, wenn man noch nicht so viele Beweise gesammelt hat, dann kann es einen schon ziemlich zurückwerfen. Also die Schwäche ist nicht zu verachten. Das ist eine echte Schwäche. Also das kann schon reinhauen. Ja gut, aber ich würde sagen insgesamt spannend, dass es jetzt wirklich einen überlebenden Ermittler gibt zum Hinweise suchen, der 5 Wissen mitbringt. Das kann wirklich stark werden, gerade bei Überlebenden. Nicht schlecht. Ich glaube, Daryl Simmons wird auch viel Spaß und Freude bereiten. Kommen wir zum 6. Ermittler in dieser Erweiterung. Wir haben tatsächlich 6 Ermittler drin. Und zwar, wir haben einen neutralen Ermittler drin, was besonders spannend ist. Die letzte neutrale Ermittlerin war Lola Hayes in Der Pfad nach Carcosa. Das ist schon gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Und wir haben jetzt endlich einen neuen neutralen Ermittler. Charlie Kane, der Politiker, auch ein Veteran des Arkham-Universums. Und jetzt endlich auch bei Arkham Horror das Kartenspiel dabei. Sehr, sehr cool. Bin schon wirklich gespannt auf ihn. Er ist ein Staatsdiener und Salonlöwe und bringt eine Willenskraft, ein Wissen, eine Stärke und eine Geschicklichkeit mit auf den Tisch. Da muss ich sagen, also ist natürlich furchtbar, 1-1-1-1, aber er hat natürlich Möglichkeiten, das auszugleichen. Ich finde es ein bisschen witzig, dass der Politiker noch nicht mal Wissen oder Willenskraft mitbringt. Zumindest Willenskraft hätte ich mir jetzt zugetraut. Aber okay, hat hier überall eine 1. Ja, er hat aber auch 3 zusätzliche Verbündeten-Slots. Damit hat er insgesamt 4. Schauen wir mal, wofür er die braucht. Er braucht sie für seinen freien Auslöser. Während du eine Fertigkeitsprobe durchführst, erschöpfe eine verbündete Vorteilskarte, die du kontrollierst. Du bekommst für diese Probe +1 auf deinen Fertigkeitswert und zusätzlich +1 für jedes Fertigkeitssymbol jener verbündeter Vorteilskarte, das zur Art der Probe passt. Also wenn der Verbündete ein Stärkesymbol hat und man macht eine Stärkeprobe, bekommt man nochmal +1. Er hat einen Sterneffekt. +3, mache eine verbündete Vorteilskarte an deinem Ort spielbereit. Das lässt sich schon arrangieren, also eine Frage der Verhandlungsbasis. Er bringt 6 Leben und 6 geistige Gesundheit mit. Lesen wir auch mal seine Hintergrundgeschichte durch. Charlie Kane hatte den Bürgern von Arkham eine sichere Zukunft versprochen. Er hatte viele Versprechungen gemacht. Niedrigere Steuern, bessere Schulen, weniger Kriminalität. Das war schließlich Teil seines Jobs. Und obwohl er manchmal Dinge tun musste, auf die er nicht stolz war, hat sich Charlie immer für das Allgemeinwohl eingesetzt. Als ihm die Berichte zugetragen wurden, hatte das Wohl der Menschen für ihn oberste Priorität. Natürlich konnte er keinen davon erzählen. Eine Massenpanik würde die öffentliche Ordnung gefährden. Außerdem, wer würde ihm schon glauben? Doch Charlie hatte schon immer gute Beziehungen in die Stadt. Also tätigte er ein paar Anrufe, stellte eine Einsatzgruppe zusammen und machte sich an die Arbeit. Mich würde nur interessieren, was für Berichte, aber wahrscheinlich stand da nichts Gutes drin. Aber er packt es direkt an, finde ich gut. Deckgröße 30. Wahl der Klassen. Wähle beim Deckbau zwei Klassen. Entweder Sucher, Wächter, Schurke, Mystiker oder Überlebender. Deckbauoption. Verbündeter Kartenstufe 0 bis 5. Neutrale Kartenstufe 0 bis 5. Karten deiner gewählten Klasse Stufe 0 bis 2. Deckbauvoraussetzungen, die nicht gegen die Deckgröße zählen. Bonnie Walsh, die Last der Verantwortung und eine zufällige Grundschwäche. Ja, drei zusätzliche Verbündeten-Slots. Man hat vier Verbündete, die man hier mitnehmen kann. Wenn man sich dann noch zwei Charisma gönnt, kann man sechs Verbündete haben. Und wenn man sich dann noch einen Animalismus-Stab holt, dann hat man insgesamt acht Verbündete. Oder? Nee, Quatsch. Zehn Verbündete. Also jetzt wird's wild. Er muss natürlich viele Verbündete haben, weil sonst kann mit seinen Fertigkeiten nicht viel anfangen. Er muss diese erschöpfen können, damit er eben plus 1 auf seinen Fertigkeitswert bekommt, plus die Symbole, die die Verbündeten mitbringen. Das heißt, man möchte hier Verbündete mit möglichst vielen Symbolen haben. Ich meine, die Frage, ich habe es schon erwähnt, an dem Animalismusstab, drängt sie auf, ist das der Charakter, mit dem man die Schlittenhunde spielen kann? Sie bringen ihm quasi auch noch plus auf Fertigkeitstests. Sie haben ein Stärkesymbol. Das habe ich noch nachgeschaut, das heißt plus 2 Stärke beim Stärketest. Damit wird Charlie Kane zur Kampfmaschine. Also sehr witzig hier. Ja, durch die freie Wahl der Klassen ist Charlie Kane auch ziemlich flexibel. Im Wesentlichen kann er Hinweissucher spielen oder als Kämpfer gespielt werden. Es kommt wirklich nur darauf an, was für Verbündete er mitnimmt. Und das ist eigentlich die coole Sache an diesem Politiker, das passt ziemlich gut. Je nachdem, mit was für Leuten du dich umgibst, kannst du eben gewisse Dinge besser erreichen. Umgibst du dich mit Suchern, kannst du gut Hinweise finden. Umgibst du dich mit Schurken und Wächtern, kannst du vielleicht gut Gegner besiegen. Also, thematisch passt es, glaube ich, perfekt. Also, richtig cool gemacht. Klingt auch extrem spannend, da sein Deck zu bauen und die richtigen Verbündeten mit in sein Deck zu nehmen. Also, da hätte ich richtig Lust drauf. Die Frage ist natürlich, ob sich die Schlittenhunde lohnen. Die Schlittenhunde kosten ziemlich viel, ja. Kann man nicht anders sagen. Aber wäre schon mal witzig. Also mit 10 Verbündeten durch die Gegend zu ziehen, das wäre schon mal ein ganz großer Spaß. Ja, schauen wir uns noch seine Signaturkarte an. Hier Bonnie Walsh, die loyale Assistentin. Sie ist ein Vorteil für 3 Ressourcen und bringt 2 Joker-Symbole mit. Das heißt, wir halten hier, also wenn man sie spielt, sie ist eine Verbündete, die auch einen verbindenden Slot besetzt, haben wir schon mal 2 Joker-Symbole, das heißt plus 3 auf irgendeine Fertigkeit. Damit kann man schon was anfangen, da ist man bei 4 von irgendeinem Wert, schon mal sehr gut. Sie ist ein Verbündeter, ein Staatsdiener und Assistent und nur für das Deck von Charlie Kane. Reaktionsauslöser. Nachdem du Bonnie Walsh erschöpft hast, mache eine andere verbündete Vorteilskarte, die du kontrollierst, spielbereit. Nur einmal pro Runde. Vergessen Sie nicht, dass Sie um 21 Uhr einen Termin mit Mr. Sanford haben. Soll ich Ihren üblichen Tisch im Labella Luna reservieren? Außerdem, Sie haben mir zum Geburtstag eine Armbanduhr geschenkt. Vielen Dank dafür. Also wenn das keine Iron Man-Anspielung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war Iron Man 1, wo Pepper Potts dem Iron Man hier auch gesagt hat, was er ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Also Tony Stark. Naja, sie hat 2 Leben und 2 geistige Gesundheit. Ja, also eine Verbündete, die einfach optimal zu Charlie Kane passt. Dass man hier Verbündete wieder spielbereit machen kann, super gut für ihn. Also eine sehr wertvolle Verbündete. Es passt einfach sehr gut zu seinem Spielstil. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer, dass sie eine super Ergänzung ist. Dann hatte Charlie Kane noch eine Schwäche, einen Verrat, die Last der Verantwortung. Das ist ein Makel. Enthüllung. Falls du keine verbündete Vorteilskarte kontrollierst, mische die Last der Verantwortung in dein Deck zurück. Ansonsten erschöpfe für jede verbündete Vorteilskarte, die du kontrollierst, entweder jene Karte oder füge ihr einen direkten Schaden und einen direkten Horror zu. Ich sage mir immer, dass es für das Allgemeinwohl war. War es denn das wirklich, Bonnie? Ist natürlich für ihn eine ziemlich fiese Schwäche, weil, also wenn er alle erschöpft, dann hat er in der nächsten Runde quasi keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Das setzt ihn quasi komplett K.O. Oder er muss seinen Karten eben einen direkten Schaden und einen direkten Horror zufügen. Ja, das geht, wenn das ihn nicht direkt tötet, seine ganzen Verbündeten direkt umzubringen. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg. Ganz schön fiese Verratskarte. Also wenn das im kritischen Moment kommt und man seinen nächsten Zug quasi gar nicht mehr machen kann oder nichts Sinnvolles machen kann, dann trifft es einen schon ziemlich hart. Also das ist eine fiese Schwäche, würde ich sagen. Aber passt natürlich gut auch wieder zu Charlie Kane. Also ich glaube, sie haben sie thematisch bei allen einen ganz guten Job gemacht. Ja, das waren unsere 6 neuen Ermittler. Also ich muss sagen, das sieht sehr cool aus. Carsten Sinclair, den mal als reinen Unterstützer zu spielen, ich glaube, das ist auch mal ganz witzig. Gerade in der größeren Gruppe, also in der Vierergruppe, so einen Carsten Sinclair dabei zu haben. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Dann haben wir hier Vincent Lee gehabt, den Sucher, der eben auch heilen kann. Ja, ich glaube, der ist ein guter Flex-Charakter, den man so als dritten Ermittler mitnehmen kann. Von daher würde ich ihn da gerne auch mal ausprobieren. Dann, also als flexibler Charakter spielt er seine Stärke aus, dass er ermitteln kann und kämpfen und hat eben auch Ermittler, die er heilen kann. Also ich glaube, das ist auch sehr interessant. Kimani Jones werde ich unbedingt ausprobieren müssen. Klingt einfach sehr, sehr stark. Ist ein witziger Ansatz, also ein cooler Ansatz, dass man eben mit Geschicklichkeit alles machen kann. Ich muss sagen, als ich mit Arkham Horror angefangen habe, habe ich das so ein bisschen verwechselt gehabt. Ich dachte, Schurken, klar, bei Gil, die haben eine hohe Geschicklichkeit und damit können sie irgendwas machen. Konnten aber am Anfang tatsächlich nur entkommen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Also wirklich die ersten ein, zwei Male, als ich Arkham Horror gespielt habe, habe ich das noch nicht so ganz verstanden, was ich mit der Geschicklichkeit da machen soll. Aber Kimani Jones kann alles mit der Geschicklichkeit machen und ist von daher, glaube ich, ein sehr starker Charakter, der auch noch Bonus-Erfahrungspunkte kriegt, 5 Stück. Also ich glaube, da haben wir einen richtig starken Ermittler bekommen. Dann haben wir hier noch Amina Zidane, die Mystikerin, die mit Verderben spielen möchte und hier auch Ressourcen bekommt, anstatt, also die Ressourcenkosten senken kann und damit kommt halt Verderben ins Spiel. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das sich entwickelt. Also ausprobieren würde ich die natürlich auch sehr gern mal und mich tatsächlich auch mal in diesen Verderben-Spielstil trauen. Das habe ich bisher noch nicht. Es war mir einfach, ich kann mir einfach bis heute noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass man dann nicht auf die Nase fällt. Weil ein Verderben halt auf der Agenda, das sind halt wirklich viele, viele Aktionen, die man da verliert. Ah, das tut dann halt schon weh. Aber gut, also mit Amina, vielleicht lohnt es sich da tatsächlich mal reinzuschauen. Dann haben wir noch Daryl Simmons, den überlebenden Sucher quasi, der Fotograf mit 5 Wissen und seinem Beweisspielstil mit der Kamera hier, wo er mit der Kamera eben Beweise finden kann. Ich glaube, das ist auch ein sehr starker Hinweissucher. Mit 5 Wissen ist man einfach gut ausgerüstet. Als Überlebender hat man für den Fall, dass es mal nicht klappt, sowieso noch einen Trick in der Hinterhand. Und dass man hier die Schwierigkeit einer Probe um 2 senken kann, ist einfach ein super guter Effekt. Also ich glaube, der gute Daryl wird sich auch nicht schlecht schlagen. Und dann haben wir natürlich Charlie Kane, den Politiker, der quasi alles kann, je nachdem, was für Verbündeten er mitnimmt. Der bestimmt sehr, sehr witzig zu spielen ist. Also da bin ich auch schon richtig gespannt, ihn mal auszuprobieren. Ist er wirklich stark? Das wird sich zeigen, ja, weil man muss schon ganz schön was investieren, damit aus seinem einen Wissen ein guter Wissenswert wird. Na, ich sag mal, wenn man auf 5 kommen will, braucht man wahrscheinlich mindestens 2 Verbündete, die man erschöpft. Plus, wenn man dann auf 7 kommen möchte, damit die Probe auch gut klappt, wenn es ein hoher Schleierwert hat. Also man muss schon einiges an Arbeit investieren, um hier den guten Charlie wirklich nützlich zu machen. Aber ich glaube, er macht einfach viel Spaß. Also ich glaube, das ist einfach ein richtig spaßiger Ermittler. Wie stark er ist, weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, der Spaßfaktor ist richtig hoch. So, das waren die Ermittler der scharlachroten Schlüssel. Ich glaube, ein richtig cooles Set. Da haben wir tolle Sachen bekommen. Wir machen jetzt dann natürlich mit den Karten weiter. Also den anderen Karten, die noch kommen. Den Wächterkarten, Sucherkarten, Mystikerkarten und so weiter. Und natürlich diesen ganzen adaptiven Karten. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ich bin mal gespannt, wie wir das angehen wollen. Aber das werden wir schon hinkriegen. Ich wünsche euch, falls ihr die Erweiterung schon habt, viel Spaß mit diesen neuen Ermittlern. Ich glaube, da ist wirklich viel Spaßpotenzial dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen. Schaut rein auf aktenzeichen-arkham.de und schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen-arkham@gmail.com oder auf Twitter oder auf Facebook. Das freut mich immer sehr. Das macht mit am meisten Spaß an der ganzen Geschichte hier. Und ich wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen. Habt eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris. We'll be right back.